Quizfrage. In welchem biblischen Buch kommt weder der Name Gottes noch der Begriff Gott vor?
Esra.
Richtig. Bibelleser wissen mehr. Im alttestamentlichen Buch Esther begegnet weder der Begriff Gott noch der Name Gottes. An keiner einzigen Stelle, nirgendwo wird Gott erwähnt. Vielleicht fragst du dich, naja, was hat dann dieses biblische Buch überhaupt in der Bibel verloren? Warum ist es denn überhaupt in den Kanon aufgenommen worden? Dieser Frage werden wir heute Morgen nachspüren. Hören wir einmal hin. Esther Kapitel 1, die Verse 1 bis 4, geschrieben steht. Zu den Zeiten des Ahasveros, der König war von Indien bis Kusch, über 127 Provinzen. Als er auf seinem königlichen Thron saß in der Festung Susa im dritten Jahr seiner Herrschaft, machte er ein Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, die Heerführer von Persien und Medien, die Edlen und Obersten in seinen Provinzen, damit er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines Königtums und die köstliche Pracht seiner Majestät viele Tage lang, 180 Tage. Wir befinden uns im Jahr 483 vor Christus im persischen Königspalast in Susa. Ahasveros, das ist die hebräische Bezeichnung für Xerxes I., sitzt seit 3 Jahren auf dem Thron. 486 vor Christus hat er den Thron von seinem Vater Darius übernommen. Zunächst einmal hatte er es mit etlichen Auseinandersetzungen zu tun, in Ägypten unter anderem, aber auch gegen die Babylonier, die ihre Vorrangstellung, ihre Vormachtstellung, die sie bis dato inne hatten, nicht einfach kampflos aufgeben wollten. Im Jahr 483 vor Christus allerdings sind all diese Aufstände niedergeschlagen. Übrigens, die Babylonier als politische Größe werden ab diesem Zeitpunkt niemals wieder in der Geschichte dieser Welt eine Rolle spielen. Nun sind die Perser endgültig an der Macht, an der Spitze der Welt. Und Xerxes I. sitzt nun auf dem Thron, unangefochten. Man könnte sagen, zur Feier des Tages, da veranstaltet er ein riesiges Fest für seine Edlen, die Obersten, die Heerfürsten. 180 Tage lang, berichtet die Bibel, das ist ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr wird im Königspalast in Susa gefeiert. Ein Motiv des Königs Xerxes ist allerdings auch, mit seinem Reichtum zu protzen. Anzugeben mit dem, was vermeintlich er erreicht und erschaffen hat. Hier sehen wir schon in den ersten Versen dieses Buches, des Buches Esther, dass der persische König nicht mit Gott rechnet. Er schreibt sich alles selbst zu, seinem Geschick, seiner militärischen Größe, seiner Führungskraft. Aber er rechnet nicht mit Gott. Und schon in den ersten Versen bemerken wir, sein Herz überhebt sich. Und er feiert ausgelassen. Der Alkohol fließt in Strömen. Was erfahren wir, als es weitergeht? Nach diesen 180 Tagen kommt noch einmal ein Fest. Weitere 7 Tage wird gefeiert, dieses Mal mit dem Volk insgesamt. Und auch hier betrinkt sich der König wieder und wieder und wieder. Unfassbar eigentlich, dieser große Herrscher der Geschichte ist im Grunde nicht Herr seiner selbst. Er ist nicht Herr seiner Sinne. Er ergibt sich der Sucht, er ergibt sich dem Alkohol. Und was daraus folgt, das können wir im Buch Esther nachlesen. Übrigens, ich werde vieles in eigenen Worten nacherzählen. Wir wollen die ein oder andere Stelle aus dem Buch Esther beleuchten. Da ist es leichter, die Geschichte an mancher Stelle auch abzukürzen. Aber ich mache euch Mut, lest dieses Buch doch einmal. Es hat nur wenige Kapitel. Wenn ihr euch Zeit nehmt, heute Nachmittag 1 Stunde, dann habt ihr dieses Buch durchgelesen. Und es lohnt sich in der Tat. Was geschieht bei diesem zweiten Fest in Anführungszeichen, nachdem Ahasveros sich wieder einmal betrunken hat? Er gibt den Befehl, bringt die Königin Vashti herein. Er schickt seine Diener zur Königin Vashti und sagt, holt sie herein. Und er will sie im wahrsten Sinne des Wortes vorführen. Er will sie also nicht rufen lassen, weil er sie ach so lieb hat und sie unbedingt an seiner Seite haben möchte zu diesem Zeitpunkt. Nein, er will sie rufen lassen, um sie vorführen zu lassen. In der Forschung wurde lange darüber diskutiert, wie die Königin Vashti vor dem König erscheinen sollte, ob vollkommen unbekleidet bzw. nur mit ihrer Krone auf dem Haupt oder ob sie doch etwas anhaben durfte. Ihr Lieben, im Grunde spielt es keine große Rolle. Es ist eine Demütigung. Die Königin Vashti wird hier zu einem reinen Objekt der Begierde herabdegradiert und herabgewürdigt. Sie soll einzig und allein deshalb erscheinen, damit der König auch mit ihr angeben kann vor dem Volk. Seht euch meine schöne Frau an, die schönste, die ich im Palast habe. Keine ist schöner als sie unter all den anderen bis zu diesem Zeitpunkt. Doch was lesen wir? Die Königin Vashti verweigert einen offiziellen Befehl des Königs. Sie kommt diesem Befehl nicht nach. Sie hat den Mut, Nein zu sagen. Das fand ich spannend. Von dieser Frau erfahren wir praktisch gar nichts. Wir wissen nur ihren Namen. Wir wissen nicht einmal, was der Name an sich bedeutet. Wir wissen nicht, welchen familiären Hintergrund sie hat, welche religiöse Prägung, seit wann sie am Königshof ist. All das lässt die Bibel im Dunkeln. Aber sie berichtet das Entscheidende. Sie sagt, diese Frau hat den Mut, Nein zu sagen. Sie sagt, nein, ich lasse mich von dir nicht demütigen und herabwürdigen. Und sie verliert dadurch alles. Sie verliert ihre Vorrangstellung und Vormachtstellung unter den Frauen des Königs. Und vermutlich musste sie den Palast sogar verlassen. Oh, materiell gesehen, was ihre Lebensgrundlage betrifft, verliert sie alles. Aber sie bewahrt ihre Würde und ihren Stolz. Dann werfen wir einen Blick auf die heutige Zeit. Wir sehen hinein in unsere Gesellschaft. Was beobachten wir? Wir beobachten, dass unsere Gesellschaft immer freizügiger wird. Das sehen wir nicht nur in den Zeitschriften und Magazinen. Das sehen wir nicht nur in Film und Fernsehen. Das sehen wir nicht nur in den Büchern und Romanen, die du in Buchhandlungen kaufen kannst. Nein, das beobachten wir mitten auf der Straße. Die Röcke werden kürzer, die Hosen werden enger, die Ausschnitte werden tiefer. Im Schwimmbad, am Strand, nichts bleibt bei jungen Frauen mehr der Fantasie überlassen. Eigentlich schlimm, was für eine dramatische Entwicklung. Und ich sage dir heute, nicht nur den jungen Frauen, allen anderen sage ich, bewahr dir deine Würde und deinen Stolz, sei eine Vashti. Du musst nicht jedem Trend folgen, den du in YouTube-Videos sehen kannst oder auf TikTok. Du musst Männern nicht alles von dir zeigen, weil du glaubst, das sei ein gesellschaftlicher Trend und das sei gerade in oder Mode. Es gibt Stellen an deinem Körper, die sollte nur ein Mann jemals sehen und das ist dein Ehemann. Und dann habe den Mut, dieser dekadenten Gesellschaft zu sagen, nein, ich will anders sein. Ich will anders sein als eine profillose Masse ohne Rückgrat. Ich bewahre mir meine Würde und meinen Stolz. Sei eine Vashti und mache einen Unterschied. Wie geht es weiter? Vashti verliert alles. Der König ärgert sich, er ist richtig aufgebracht. Aber im Grunde vergisst er seine Königin schnell. Seine Berater raten ihm, lass doch alle schönen Jungfrauen aus dem persischen Großreich in den Palast holen und such dir einfach eine neue Frau. Naja, gesagt, getan. Das Traurige ist, ihr Lieben, wenn wir in den Text hineinsehen, dann bemerken wir, dass das nicht freiwillig geschah. Ich vermute sogar, die wenigsten der Jungfrauen kamen freiwillig an den königlichen Hof. Sie wurden dazu gedrängt, vielleicht gezwungen. Sie werden herausgerissen aus ihrem vertrauten Umfeld, weg von ihren Familien, von ihren Eltern und Geschwistern. Nur um vor dem König zu erscheinen, damit er sich eine neue Frau aussuchen kann. Aber dadurch kommt auch die Protagonistin unseres biblischen Buches an den Königshof. Es ist Esther. Sie lebt mit ihrem Adoptivvater Mordechai schon in der Nähe des Palastes. Manche Ausleger glauben sogar, dass sie im Palast lebte, weil Mordechai schon eine Rolle hatte, eine Stelle im Palast. Das wissen wir nicht zu 100%. Jedenfalls kommt Esther durch diesen Befehl des Königs auch an den Königshof. Auch sie wird vorbereitet. Monatelang bereitet man Esther darauf vor, mit der Begegnung, auf die Begegnung mit dem König. Und dann ist es soweit. Auch die Jungfrauen werden vorgeführt und Esther macht das Rennen. Ein wenig salopp formuliert. Der König sieht sie und er ist hin und weg. Er sagt, ja, Esther soll die neue Königin sein. Sie soll an Vashtis Stelle treten. An diesem Punkt der Geschichte kommt es zu einigen Handlungssträngen, die auseinandergehen, aber am Ende wieder zusammengeführt und zusammengewebt werden zu einem großen Ganzen. Wir erfahren zunächst einmal, dass Mordechai einen Mordanschlag auf den König Xerxes aufdeckt und so verhindern kann. Wir erfahren außerdem von einem Mann namens Haman, der Großvisier, also der zweite Mann im Persischen Reich, dessen Stellung ihm allerdings zu Kopf steigt. Er wird stolz und er glaubt tatsächlich, seine Position im Persischen Reich, sie solle dafür sorgen, dass alle Menschen vor ihm niederfallen, so wie sie vor dem König niederfallen. Einer verweigert das, das ist der Jude Mordechai. Er sagt, nein, ich falle vor diesem normalen Menschen nicht auf meine Knie. Das macht Haman wiederum so wütend, dass er mit seiner Ehefrau und seinen engsten Freunden beschließt, einen Galgen errichten zu lassen, an dem Mordechai aufgehängt werden soll oder vielleicht sogar gekreuzigt. Auch das bleibt übrigens offen, wenn wir in den hebräischen Text schauen. Das ist ganz spannend. Auch die Perser kannten eine Form der Kreuzigung. Nun, jedenfalls, Haman beschließt, Mordechai soll an diesem Galgen sterben. Aber nicht nur das. Er ist so wütend, dass er gleichzeitig sagt, ich möchte dafür sorgen, dass alle Juden im gesamten Persischen Reich ausgelöscht werden und vernichtet an einem bestimmten Tag des Jahres. Nun sagst du, Benny, also spätestens hier sehen wir doch, diese Geschichte kann nicht wirklich wahr sein, dass in einem ganzen Reich alle Juden sozusagen zusammengetrieben und getötet werden sollen. Das ist doch nur Märchen und Legende. Moment, denk einmal 80 Jahre zurück in diesem Land. Und plötzlich merken wir, wie wahr die Bibel ist. Gottes auserwähltes Volk, sein Augapfel Israel, hat sich seit jeher Verfolgung ausgesetzt gesehen. Und Unterdrückung und Mord und Vertreibung. Und wir haben es hier mit Geschichte zu tun. Und damit sind wir in Kapitel 4. Haman erreicht es tatsächlich, dass der persische König Xerxes einen Befehl erlässt, dass alle Juden ausgerottet werden dürfen. Interessant ist, als kleine Nebenbemerkung, Haman ist sogar bereit, eine Riesensumme zu bezahlen, damit der König diesen Befehl auch erlässt und umsetzen lässt. Hören wir hin, wie es weitergeht. Esther Kapitel 4, dieses Kapitel lesen wir komplett. Es steht geschrieben: Als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging hinaus mitten in die Stadt und schrie laut klagend. Und er kam bis vor das Tor des Königs, denn es durfte niemand in das Tor des Königs eintreten, der den Sack anhatte. Und in allen Provinzen, wohin des Königs Wort und Gebot gelangte, war ein großes Klagen unter den Juden, und viele fasteten, weinten, trugen Leid und lagen in Sack und Asche. Da kamen die Dienerinnen Esthers und ihre Kämmerer und erzählten ihr davon. Da erschrak die Königin sehr. Und sie sandte Kleider, dass Mordechai sie anzöge und den Sack ablegte, er aber nahm sie nicht an. Da rief Esther Hattach, einen von des Königs Kämmerern, der ihr diente, und gab ihm Befehl wegen Mordechai, um zu erfahren, was das wäre und warum er so täte. Da ging Hattach hinaus zu Mordechai auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs war. Und Mordechai sagte ihm alles, was ihm begegnet war, auch die Summe des Silbers, das Haman versprochen hatte, in des Königs Schatzkammer darzuwägen, wenn die Juden vertilgt würden. Und gab ihm eine Abschrift des Gesetzes, das in Susa angeschlagen war, sie zu vertilgen, damit er es Esther zeige und es ihr sage. Und ihr gebiete, dass sie zum König hineingehe und zu ihm flehe und bei ihm Fürbitte tue für ihr Volk. Und als Hattach hineinkam und Esther die Worte Mordechais sagte, sprach Esther zu Hattach und gebot ihm, Mordechai zu sagen. Es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Provinzen des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht, in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss. Es sei denn, der König strecke das goldene Zepter ihm entgegen, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten. Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Esther ließ Mordechai antworten. So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Mordechai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Dieses Kapitel wird zum Wendepunkt der Geschichte. Zunächst einmal, das finde ich ganz spannend, als ich diese Beobachtung machen durfte, Esther scheint in einem goldenen Käfig gefangen zu sein. Von der Außenwelt dringt offensichtlich nicht alles an sie heran. Sie wusste von diesem erlassenen Gebot des Königs scheinbar nichts. Sie hört erst einmal nur, dass Mordechai, ihr Adoptivvater, in Sack und Asche liegt. Aber den Grund dafür, den kennt sie nicht. Eigentlich traurig. Wir denken immer, die Königinnen damals und die Prinzessinnen, vielleicht auch heute, die haben alles, was das Herz begehrt, und das mag so sein. Aber vielleicht ist das manchmal nicht sehr viel mehr als ein goldener Käfig. Am Ende erfährt Esther, was der Grund für Mordechais Verhalten ist. Und Mordechai bittet Esther: Nimm deine Verantwortung wahr als Königin. Du kannst zum König eingehen. Du kannst für dein Volk, es ist ja auch dein Volk, dem du angehörst, eintreten vor Xerxes. Aber Esther sagt: Du weißt doch selber. Und hier schwingt Angst mit und Verunsicherung. Wenn ich ungefragt vor dem König erscheine, muss ich sterben. Das gilt für eine Königin genauso wie für einen Diener. Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Groß oder klein, Mann oder Frau, intelligent oder weniger intelligent, dick oder dünn. Völlig egal, alle, die ungefragt vor dem König erscheinen, müssen sterben. Es sei denn, der König streckt der Person das goldene Zepter entgegen, dann darf sie leben. Aber auf den ersten Blick scheint es so, als wolle Esther das nicht riskieren, stimmt's? Aber dann kommt es zu ganz entscheidenden Sätzen, und das sind die Wendepunkte in diesem Kapitel und in der Geschichte als solcher. Wir hören noch einmal hin. Geschrieben steht in den Versen 12 bis 14. Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten: Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Zwei Dinge fallen auf. Obwohl weder der Name Gottes noch der Begriff Gott als solcher in diesem Buch jemals vorkommen, sehen wir hier sehr deutlich: Mordechai kennt Gott. Er weiß genau, wer Gott ist, und er rechnet mit seiner Hilfe. Das Wort, das hier im Deutschen mit Errettung übersetzt ist, spielt an auf den Exodus, also auf die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten. Mordechai ist vertraut mit der Geschichte seines Volkes, des auserwählten Volkes Gottes. Und er sagt: Wenn du deiner Verantwortung nicht nachkommst, Esther, nun dann wird uns die Errettung von einem anderen Ort her erstehen. Und aus dem Kontext wird klar, das kann nur der allmächtige und lebendige Gott selber sein. Er wird sein Volk nicht zu Schanden und zugrunde gehen lassen. Er wird spätestens dann eingreifen, wenn es nötig ist. Davon ist Mordechai felsenfest überzeugt. Aber er sagt noch etwas. Er sagt: Wer weiß, Esther, ob du nicht allein aus diesem Grund Königin von Persien geworden bist. Und hier sehen wir, ihr Lieben, Es gibt keine Zufälle. Bei Gott gibt es keine Zufälle. So denken nur Menschen, die nicht mit Gott rechnen. Aber Mordechai weiß genau, so etwas wie dummen Zufall gibt es nicht. Und das gilt übrigens auch für die Schöpfung. Ja. Wir hier, so wie wir hier sitzen, wir sind nicht nur Zufall. Wir sind keine zufälligen Neben- oder gar Abfallprodukte der Evolution. Wir sind keine modifizierten Affen. Wir sind von Gott erschaffen und gewollt. Und er wusste längst, was er mit dir und mir vorhat, noch bevor er uns im Mutterleibe bildete. Wir lesen das in der Berufungsgeschichte des großen Propheten Jeremia. Diese Verse möchte ich uns einmal vorlesen. Sie ergreifen mich immer wieder neu. Jeremia Kapitel 1 ab Vers 4 geschrieben steht: Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Es gibt keinen Zufall. Weder in deinem Leben noch in meinem. Und vielleicht glaubst du, aufgrund mancher vermeintlichen Fehlentscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast, naja, blöd gelaufen. Aber so denkt Gott nicht. Mach dir einmal bewusst, Gott kannte jede unserer Entscheidungen lange bevor wir sie trafen. Und jede unserer Entscheidungen, selbst die, die wir für Fehlentscheidungen gehalten haben, benutzt Gott, um an sein Ziel zu kommen in deinem Leben und in meinem. Die Frage ist nur, glauben wir das? Erkennen wir das? Nehmen wir das in unserem Herzen an? Vielleicht lebst du in einer Nachbarschaft, wo du dich nicht wohlfühlst und du willst eigentlich nur ausbrechen. Oder jeden Tag fährst du an einen Arbeitsplatz, an dem es dir nicht gut geht. Du hast Probleme mit den Kollegen. Nun wechsle einmal Perspektive. Ich will dir Mut machen, heute Morgen. Und dann denk einmal genau andersherum. O Gott, Herr aller Herren und König aller Könige, du bist es, das will ich nehmen aus deiner Hand, der mich genau in diese Nachbarschaft gestellt hat. Mit dem Mann, den ich nicht leiden kann. Oder die Frau, die mir auf den Nerven geht. O Herr, du hast mich geführt nach Waldkraiburg oder Ampfing oder Mettenheim oder Obertaufkirchen oder Schwindeck oder wohin auch immer. Du hast mich gestellt an diesen Platz. Nur aus einem einzigen Zweck. Dass mein Leben dir Ehre macht und dass ich die Situationen erkenne, die du schon lange vorbereitet hast, schon vor der Erschaffung der Welt, damit ich zu deiner Ehre leben und Menschen erreichen kann und du sie retten kannst. Denk einmal so, in dem Umfeld, in dem du lebst, an der Arbeitsstelle, an der du dich befindest, in der Schule, im Studium, wo auch immer du bist, nichts davon ist jemals zufällig geschehen und wird auch in Zukunft nicht Zufall sein. Die Frage ist nur, glaubst du das? Interessant ist, Esther braucht einen Rat von außen. Und ich dachte, spannend, wie wichtig ist es, dass wir auch einmal den Rat von außen beherzigen. Esther ist eine junge Frau. Und auch wir, gerade wir Jungen, tun gut daran, dass wir auf die Älteren hören. Das heißt nicht, dass auch die Älteren nicht auch von uns lernen können. Ich bin überzeugt, auch die Älteren können von uns lernen, wenn sie offen sind für das, was wir Jungen zu sagen haben und für die Ideen, die wir haben. Aber ich glaube sehr viel mehr, dass wir Jungen, ich mache mich einfach mal jünger als ich bin, dass wir Jungen profitieren können von der Lebenserfahrung der Älteren. Dass wir das nicht einfach abtun. Und dass wir auf Ratschläge hören und offen sind, dass der Heilige Geist diese Ratschläge oder die Korrektur, die hineingesprochen wird in unser Leben, dass wir sie auch annehmen. Esther tut es. Sie ist bereit, aber sie sagt auch, jetzt bereite ich mich vor, ich gehe intensiv ins Gebet, ich faste 3 Tage lang und bitte tut das auch. Sie appelliert an alle Juden in Susa durch Mordechai. Alle gehen sie ins Gebet, alle fasten sie. Und dann tut Esther diesen Schritt, sie geht zum König. Was darf sie erleben? Der König streckt ihr das goldene Zepter entgegen. Esther darf also nicht nur leben, sie darf auch ihre Bitte vortragen. Das tut sie allerdings sehr geschickt. 2-mal lädt sie sowohl den König als auch Haman zum Abendessen ein. Erst beim 2. Abendessen bringt sie tatsächlich ihr Anliegen vor. Sie sagt, Haman ist ein Intrigant. Haman ist im Grunde ein Verräter. Haman hat sich größer gemacht, als es ihm zusteht zu sein. Haman wollte aus Rachsucht alle Juden töten lassen. Und so endet die Geschichte, dass Haman tatsächlich bekommt, was er verdient. Haman wird an dem Galgen aufgehängt, den er eigentlich für Mordechai errichtet hatte. Und die Juden haben die Chance, sich zu wehren. Das Gesetz des Königs selbst kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Einmal erlassen, galt bei den Persern, es muss ausgeführt werden. Aber der König erlässt ein weiteres Gesetz, nämlich, dass die Juden nun das Recht haben, sich gegen ihre Feinde zu wehren. Das tun sie auch. Und die Juden werden gerettet. Sie überleben diesen Tag, der eigentlich zu ihrem Untergang bestimmt war. Und Haman wird aufgehängt am Galgen. Eine ganz interessante Stelle war das für mich, und auf einmal bei der Vorbereitung, da führt mich der Heilige Geist vor meinem inneren Auge auf einen Hügel. Und wisst ihr, was das für ein Hügel war? Das ist der Hügel Golgatha. Und da stehen drei Kreuze. An zweien davon, rechts und links, hängen Verbrecher, ganz gemeine Menschen, so wie du und ich. Sünder durch und durch. Und sie bekommen, was ihre Taten verdienen, was ihre Taten wert sind, so wie Haman, der Großvisier des Königs. Aber in der Mitte, da hängt einer. Oh, da hängt einer. Der hat nichts getan, was dieser schreckliche Tod wert gewesen wäre. Aber warum hängt er da? Nun, dass so gemeine Menschen wie Haman und du und ich frei sein können von Schuld und Sünde. Seht ihr, die Bibel ist ganz klar und ich werde euch hier niemals etwas vormachen. Einer muss für Schuld bezahlen. Einer muss. Bei Gott bleibt Schuld niemals ungesühnt. Niemals. So klein sie auch sein mag, so unbedeutend sie dir erscheinen mag. Keine Sünde bleibt bei Gott jemals ungesühnt. Und du hast die Wahl. Du kannst selbst dafür bezahlen, wenn du willst. Oh, aber ich rate dir dringend davon ab. Denn es gibt den einen, der will doch bezahlen. Es gibt den einen, der sagt, ich liebe dich so sehr, ich will es dir doch abnehmen. Jesus will nicht, dass du an diesem Kreuz hängst oder ich. Jesus will, dass du deine Schuld und deine Last und deine Scham dorthin bringst. Das ist der einzige Ort, an dem du dein Leben erneuert bekommst durch die Kraft und die Liebe Jesu Christi des Herrn. Es gibt keinen anderen Ort, wo du mit deiner Schuld hingehen kannst. Du kannst sie unter den Teppich kehren, wenn du willst. Du kannst sie banalisieren, wenn du willst. Aber das macht sie nicht ungeschehen. Und dann ist sie auch nicht vergeben. Verstehst du? Es gibt nur einen einzigen Ort, an dem Schuld für immer vergeben und für immer vergessen wird. Und das ist das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Wo er hängt, wo er sein Blut vergießt. Und sein Blut fließt, damit dein Gewand und meins rein und weiß wird wie Wolle. Und heute, da steht er vor dir und er sagt, willst du ein Haman sein und selber bezahlen für deine Schuld? Das wäre gerecht. Aber das musst du nicht. Du kannst kommen, wie du bist. Und Jesus wartet auf dich. Ich weiß nicht um eure Situation heute Morgen, wie es euch geht, ob es euch gut geht oder schlecht, worunter ihr leidet im Moment. Nicht bei allen. Aber ich kenne einen Ort, an dem du all das ablegen kannst und völlig neu gestaltet werden. Du musst nur kommen. Wie endet die Geschichte? Sie endet mit einem großen Fest. Es ist das sogenannte Purim-Fest, das man übrigens nebenbei in diesen Tagen immer noch feiert. Beinahe so ähnlich wie unser Fasching, allerdings mit einem ganz anderen Hintergrund, nämlich einem biblischen Hintergrund. Aber manche verkleiden sich tatsächlich sogar, aber sie gedenken der Rettung des Augapfels Gottes durch die Königin Esther, die natürlich von Gott gebraucht worden war. Es kommt zu einem riesigen Fest, lest das gerne nach. Und ich habe mich gefragt, nachdem der Heilige Geist diese Verknüpfung hergestellt hatte zu unserem Herrn Jesus Christus, warum feiere ich eigentlich so selten ein riesiges Fest für unseren Herrn Jesus und gedenke so selten daran, was er getan hat? Seht ihr, ich grille so oft mit meinen Freunden. Gut, letztes Jahr war es eher weniger, aber ich habe es mir für dieses Jahr fest vorgenommen. Und ich unternehme so gern etwas mit meinen Freunden. Noch viel mehr mit meiner Frau natürlich. Aber warum feiere ich niemals für Jesus wirklich? Warum nehme ich das mittlerweile immer wieder als selbstverständlich? Seht ihr, dass das Blut Jesu für uns fließt? Das ist alles andere als selbstverständlich. Aber im Alltag, da vergesse ich es oft. Und als ich diese Geschichte gelesen und mich auf diese Predigt heute vorbereitet habe, da hat mir der Heilige Geist das gezeigt. Ich will das wieder sehr viel mehr wertschätzen, was es Jesus eigentlich gekostet hat, dass ich eine neue Kreatur werden kann. Und das wünsche ich dir auch. dass wir das in unserem Alltag nicht vergessen, dass Jesus wirklich die oberste Priorität hat, in deinem und in meinem Leben. Und dann darfst du mutig gehen in deinen Alltag und in deine Zukunft, denn komme, was da immer wolle. Der, der die Geschichte der ganzen Welt und die Geschicke der ganzen Welt lenkt und die Fäden in der Hand hält, ist Jesus. Und das gilt für die große Weltgeschichte genau wie für dein eigenes, in deinen Augen vielleicht vermeintlich kleines Leben. Jesus hält die Fäden in der Hand. Und selbst die schlimmsten und traurigsten Ereignisse und Situationen in deinem Leben werden dir am Ende zum Guten mitwirken, wenn du an Jesus glaubst. So steht es geschrieben und so wird es sein. Und am Buch Esther können wir das sehen. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus dafür. Er lässt uns nicht allein, er lässt uns nicht fallen. So groß ist seine Liebe. Amen.